RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Selenskyj heute in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gasts wurde allerdings nicht genannt. Ute Zill, RBB 24.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Für die Berliner Polizei ist der Besuch ein Großeinsatz. Scharfschützen der Spezialeinheiten werden üblicherweise ebenso postiert wie die Wasserschutzpolizei mit Booten auf der Spree und Hundestaffeln für die Suche nach Sprengstoff. Im Regierungsviertel gibt es Absperrungen. Autofahrer sollten den Bereich meiden. Auch wer mit der S-Bahn unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Bahnen fahren zeitweise in größeren Abständen als normal.
Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Ob die Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 geplant ist, ist noch unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte der RBB 24 Abendschau, man wolle sich da noch nicht festlegen.
Wir haben in Absprache auch mit dem DOSB, mit dem LSB, auch ein Stück weit mit dem IOC gesagt, wir legen uns auf keine Zahl fest, sondern wir wollen Olympische Spiele. Es geht primär, ist mein Eindruck, um 40 oder 44 und Berlin will Olympische Spiele. Da geht es mir nicht so sehr um den Zeitraum, sondern dass wir etwas für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Die Chancen, die wollen wir nutzen für Berlin.
An Brandenburger Grund- und Förderschulen müssen Handys ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Der Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei dauert auch heute noch weiter an. Aufgerufen zu dem Streik hatte gestern Abend die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Angesichts der stockenden Tarifverhandlungen droht die Gewerkschaft mit weiteren Aktionen. Die Radeberger Gruppe hatte vorgeschlagen, die Löhne in diesem Jahr um 2,2% und im kommenden Jahr um 2,0% zu erhöhen. Der Gewerkschaft reicht das nicht aus. Der ADAC rechnet am kommenden Himmelfahrtswochenende mit Staus auf zahlreichen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Besonders voll dürfte es Richtung Küste werden. Eine Rückreisewelle soll es am Sonntagnachmittag geben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt und regnerisch, Tiefstwerte 15 bis 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 18 und in Perleberg 17 Grad. Tagsüber meist bedeckt und viel Regen bei maximal 17 bis 19 Grad. Am Donnerstag nur noch einzelne Schauer. Im Laufe des Tages sonnig und meist trocken. Am Freitag wechselhaft mit Regen und Schauern. Die Zeit 1.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Entwarnung. Auf der A485 Langgöns-Gießen ist kein Falschfahrer mehr zwischen Gießener Südkreuz und Dreieck Bergwerkswald unterwegs. Und dann gibt es noch eine andere Meldung. Die A59 Dinslaken Richtung Duisburg ist zwischen Duisburg, Meiderich und Kreuz Duisburg nach einem Unfall gesperrt. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Reza Waffer. Hallo. Einige Beobachter sagen, zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät, dass EU-Länder Kritik an Israels Vorgehen üben. Schätzungsweise deutlich mehr als 50.000 Palästinenser sind ja bereits bei israelischen Angriffen getötet worden. Darunter viele, viele Kinder. Und in Gaza steht ja kaum mehr ein Stein auf dem anderen. Andere Beobachter sagen, es ist jetzt mal an der Zeit, Kritik zu üben und zumindest auch mal darüber nachzudenken, ob Israel weiter Waffen bekommen soll. Da ist Deutschland nicht. In jedem Fall gibt es längst nicht nur noch Zustimmung für Israel, auch nicht aus Brüssel. Sabrina Fritz.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich in einem Telefonat mit dem König von Jordanien. Darin nannte sie die Angriffe auf zivile Gebäude in Gaza wie Schulen abscheulich. Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land. Die größte militärische Unterstützung liefern die USA. In einem offenen Brief warfen über 2000 EU-Mitarbeiter der Europäischen Union Untätigkeit vor.
Also die Diskussion in der EU läuft, während in Gaza täglich Menschen sterben. Und in Deutschland haben einige die Worte des Kanzlers in Richtung Israel als besonders deutlich wahrgenommen. Bundeskanzler Merz hatte ja gesagt, dass das, was die israelische Armee da mache, er nicht mehr verstehen würde. Heißt das im Umkehrschluss, dass er das, was in Gaza vor ein oder zwei Wochen passiert ist, noch verstanden und vielleicht auch mitgetragen hat? Da war die Situation ja nicht signifikant anders. Darüber, wie man das verstehen kann, hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom Norddeutschen Rundfunk mit zwei ARD-Korrespondenten gesprochen. Zum einen mit Julio Segador in Tel Aviv und zum anderen mit Tim Aßmann im Berliner Hauptstadtstudio. An Julio Segador ging die erste Frage, und zwar, wie werden diese Worte des Kanzlers in der israelischen Politik und Öffentlichkeit aufgenommen?
Also die erste Kritik, die beginnt jetzt so ein bisschen, dass man die ersten Videos auch von den Aussagen von Friedrich Merz hier zeigt in der Öffentlichkeit, in verschiedenen TV-Stationen. Die Regierung selber hat sich noch nicht dazu geäußert und ich gehe davon aus, dass sich so schnell die Regierung dazu auch nicht äußern wird. Möglicherweise der Außenminister, weil ja auch Wadifuhl, der deutsche Außenminister, sich jetzt geäußert hat. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich und das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass Deutschland eben immer noch ein Staat ist, der sehr, sehr eng an Israel Seite steht. Es wird ja auch immer trotz der Kritik gesagt, auch Friedrich Merz hat das ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass es nach wie vor Staatsräson ist, dass man an der Seite Israels steht und dass natürlich Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Dann aber die Kritik. Ich persönlich glaube, dass man hier in Israel froh ist, dass die Kritik nicht deutlicher ausgefallen ist. Da gab es vor allem in der vergangenen Woche ja ganz andere Töne, vor allem aus Madrid und aus Paris. In Madrid, wo ja der spanische Ministerpräsident Sanchez das Wort Genozid auch in den Mund genommen hat im Parlament. Also man ist, glaube ich, froh, dass da nichts Schärferes aus Deutschland gekommen ist und lässt es dabei auch bewenden.
Die Frage nach Berlin, Herr Aßmann, weiß man denn, wieso Friedrich Merz jetzt so offen Kritik an Israel übt, obwohl es vielleicht ja sogar noch hätte schärfer sein können? Weil Vorwürfe gibt es gegen Benjamin Netanyahu und seine Regierung ja durchaus schon länger. Der Internationale Strafgerichtshof zum Beispiel hat ihn auch angeklagt.
Ja, ich glaube, es ist eine Gesamtlage entstanden am Wochenende, die Friedrich Merz dann letztlich dazu veranlasst hat, sich jetzt so zu äußern, wie er das getan hat. Schärfer, als er das bisher getan hat, schärfer als auch irgendein deutscher Regierungschef vor ihm. Verschiedene Sachen sind da, glaube ich, zusammengekommen. Das eine ist der Druck europäischer Partner, die eben Sanktionen gegen Israel erwägen oder fordern und möchten, dass Deutschland hier sich beteiligt. Das andere ist auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung. Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Deutschen gegen das israelische Vorgehen aktuell im Gazastreifen. Dann kommt hinzu, dass auch im Regierungslager von Seiten der SPD es ja nun immer mehr Stimmen gibt, immer zahlreichere und lautere Stimmen, die Konsequenzen in der deutschen Regierungspolitik gegenüber Israel fordern, Stichwort Waffenembargo. Und schließlich, so ist zu hören, waren es auch noch Vorfälle vom vergangenen Wochenende im Gazastreifen, die Merz betroffen und auch persönlich betroffen gemacht haben. Unter anderem der Fall einer palästinensischen Ärztin, die 9 ihrer 10 Kinder bei einem Angriff in Gaza verloren hat. All das führte wohl dazu, dass Friedrich Merz sich am gestrigen Tag anders äußern wollte als eben zuvor und das dann auch getan hat.
Und wenn wir noch mal zur israelischen Strategie kommen, wie sieht die denn aus, wenn wir auch von einer neuen Hilfsorganisation hören, die von Israel und den USA unterstützt wird, die hunderttausende Menschen in Gaza versorgen soll, aber hoch umstritten ist und deren Direktor selbst hingeworfen hat?
Also ich denke, Israels Strategie, vor allem jetzt auch, nachdem es ja wirklich weltweit sehr, sehr heftige Kritik gibt, ist, dass man jetzt wirklich sehr, sehr schnell die Kriegsziele erreicht. Die Kriegsziele, die da lauten, die Hamas, die Terrororganisation zu zerschlagen und auch die Geiseln zu befreien. Und es ist ja von Anfang an die Taktik und auch das Vorgehen von Benjamin Netanyahu und auch vom israelischen Militär, dass man eben versucht, mit hohem militärischen Druck diese Kriegsziele zu erreichen. Und jetzt wird dann nochmal sozusagen nachjustiert. Man versucht jetzt noch mehr Druck militärisch auszuüben, wobei das wirklich insofern fraglich ist, weil von der Gegenseite, von der Hamas, dann nicht mehr viel kommt. Aber es ist das Kriegsziel und er hat ja gesagt, oder beziehungsweise das israelische Militär hat ja in den letzten Tagen klar gesagt, sie wollen jetzt wirklich drei Viertel des Gazastreifens besetzen, wollen die Bevölkerung, wie es dann auch Benjamin Netanyahu gesagt hat, in eine sterile Zone im Südwesten des Gazastreifens bringen, damit sie da freie Hand haben und damit sie dann auch dieses Kriegsziel, die Zerschlagung der Hamas erreichen. Sie haben diese neue Hilfsorganisation, die jetzt da ja wie aus dem Hut gezaubert wurde in den vergangenen Wochen und Monaten benannt. Da geht es um die Gaza Humanitarian Foundation, eine Stiftung, die im Februar in Genf gegründet Stiftung. Tatsache ist, sie hat heute begonnen, dass sie die ersten Verteilerzentren in Betrieb genommen hat, das erste in Rafah, ein zweites soll heute noch im Laufe des Tages eröffnet werden. Man hofft von Seiten der Stiftung, dass man eben mit diesen Verteilerzentren rund 300.000 Menschen mit Nahrungsmitteln, mit Medikamenten versorgt. Allerdings, wenn man sieht, dass vier dieser Verteilerzentren eröffnet werden sollen, dann kommt man natürlich nur auf ca. 1,2 Millionen Menschen. Also rein rechnerisch kann hier die Bevölkerung in Gaza gar nicht erreicht werden, die Gesamtbevölkerung. Und das ist eben auch die Kritik, die es vor allem von den Vereinten Nationen gibt, heute auch wieder geäußert, dass das Ganze eigentlich nur eine Ablenkung sei, um bestimmte Kriegsziele eben zu erreichen, dass man über diese Verteilerzentren die Bevölkerung auch in bestimmte Regionen bringt, weil die angewiesen sind, dorthin zu gehen. Also es ist nicht so, dass man die Hilfsgüter zu den Menschen bringt, sondern die Menschen müssen ab sofort eben zu diesen Verteilerzentren gehen. Wir haben jetzt schon die ersten Bilder gesehen, westlich von Rafah hat so ein Verteilerzentrum die Arbeit aufgenommen. Und da waren lange Schlangen zu sehen. Die Menschen haben die ersten Pakete bekommen. Was ist da drin? Nudeln, Bohnen, Mehl, Salz, Sesampaste und Reis. Und sie haben sich auch drum gestritten. Man hat das deutlich gesehen auf den Bildern in den sozialen Medien. Es hat erste Schießereien auch gegeben. Also man muss abwarten, ob wirklich das Ganze zum Erfolg führt. Aber da sind sehr, sehr viele Fragezeichen angebracht.
Jetzt haben wir gerade aus Israel gehört, dass Zeit natürlich auch ein Thema ist. Herr Aßmann, wenn wir auch bei der Zeit bleiben, welche konkreten politischen oder auch diplomatischen Konsequenzen könnten denn jetzt aus der deutschen Kritik an Israel folgen? Also in Bezug auf Waffenlieferungen oder auch Hilfsgelder, wenn wir eben auch sehen, Zeit ist immer ein Faktor und das zieht sich alles bis hierhin schon.
Also in der Theorie ist natürlich vieles denkbar, denn die deutsch-israelischen Beziehungen sind vielfältig. Aber konkret geredet, denke ich, wird vor allem über zwei Felder. Das eine wären eben gemeinsame Sanktionen mit europäischen oder internationalen Partnern. Kanada, auch Frankreich, Großbritannien haben da schon einen Vorstoß gemacht. Spanien treibt die Idee eines internationalen Waffenembargos voran. Dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, das Partnerschaftsabkommen auf europäischer Ebene auszusetzen. Sowas alles könnte Deutschland aktiv sich daran beteiligen oder eben es aber auch nicht mehr blockieren. Das wären Möglichkeiten. Konkret diskutiert wird natürlich öffentlich und auch im politischen Berlin, denke ich, auch sehr konkret zum Teil eben die Frage eines Waffenembargos. Also ein kompletter Exportstopp von deutschen Rüstungsgütern nach Israel oder eben ein Teilexportstopp von Rüstungsgütern, die konkret im Gaza-Krieg verwendet werden könnten. Allerdings, wenn man da ins praktische Feld guckt, dann könnte das zumindest von dem, was zuletzt wohl dem Vernehmen nachgeliefert wurde, schon ziemlich viel betreffen. Was aber nicht diskutiert wird, ist eben ein komplettes Einfrieren der Beziehungen oder so. Das wird nicht passieren. Ich denke, jetzt ist man im politischen Berlin auch noch in der Phase, wo man auf ein Einlenken in Jerusalem hofft, wo man darauf hofft und darauf setzt, dass diese schärferen Äußerungen, die jetzt zu hören sind von Friedrich Merz und anderen, dass die zu einem Einlenken in Jerusalem führen.
Das waren Infos und Einschätzungen von Julio Segador aus Tel Aviv und Tim Aßmann aus dem Berliner Hauptstadtstudio.
Die ARD-Infonacht.
Beim Deutschen Ärztetag, der in Leipzig gestartet ist, steht ein großes Reformprojekt der neuen Bundesregierung auf dem Programm. das sogenannte Primärarztsystem. Es soll helfen, das Gesundheitssystem effizienter zu machen. Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hat in Leipzig für das Vorhaben geworben. Es ist der erste öffentliche Auftritt der CDU-Ministerin vor der Ärzteschaft gewesen. Für Wagen ist das neue System ein wichtiger Schritt. Patienten und Patientinnen, die sollen sich künftig mit unklaren Beschwerden zuerst an eine Hausärztin oder einen Hausarzt wenden. Ja, und was sagen die Ärzte dazu? Silvia Stadler.
Freundliche Signale auf beiden Seiten. Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe zu den anstehenden Reformen, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt wiederum lobte ausdrücklich, dass die Politik die Meinung der Praxisärzte und der ärztlichen Selbstverwaltung einbeziehen will.
Ohne ihre Perspektive sind Reformen bestenfalls gut gemeint, aber nur wirklich selten gut gemacht. Bei einigen ihrer Vorgänger ging dieser Erkenntnis ein längerer Erfahrungsprozess voraus. Ich bin froh, dass wir uns diesen Umweg sparen können.
Ein Vorhaben der Koalition ist das verbindliche Primärarztsystem, Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Das wird eine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, die zielgerichtete Patientensteuerung durch ein verbindliches Primärarztsystem. Unser Ziel, die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Terminvermittlung zur fachärztlichen Weiterbehandlung.
Die Anregung dazu kam bereits vom Ärztetag in Mainz vor einem Jahr. Doch unerwünschte Nebenwirkungen sollten vermieden werden, so Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Das, was wir nicht wollen, über eine verpflichtende primäre Ansteuerung des Hausarztes fachärztliche Behandlung zu vermeiden oder zu verunmöglichen, das ist damit nicht gemeint. Es soll auch eine freie Arztwahl bestehen bleiben. Der Patient soll sich entscheiden können zwischen dem einen oder anderen Hausarzt.
250 Delegierte aus allen Bundesländern sind zum Ärztetag angereist und werden als eine Art Ärzteparlament wichtige Themen beraten und beschließen. Ihre Erwartungen sind hoch.
Also ich komme aus Bayern, bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und mir ist besonders wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Austausch haben. Ja, dann die Stellungnahmen zum Primärarztsystem. Da freue ich mich auf eine breite Diskussion.
Aktuelles Thema ist das Wichtigste sicherlich die neue Gebührenordnung für Ärzte, weil wir auf die neue Gebührenordnung schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren warten.
Baden-Württemberg. Mir als Frau ist ganz wichtig, dass wir Stellung beziehen zum Paragraph 218. Ich finde, Schwangerschaftsabbruch darf nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden im Jahr 2025.
Auch das ein Thema auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der bis Freitag im Leipziger Kongresszentrum tagt.
Wenn von Plattdeutsch die Rede ist, denken die allermeisten von Ihnen wahrscheinlich an Norddeutschland. Aber Platt oder wie manche sagen Niederdeutsch wird nicht nur zwischen Emden und Stralsund gesprochen, sondern auch in, Achtung, Brandenburg. Das Bundesland hat jetzt sogar eine Niederdeutsch-Botschafterin ernannt, in Prenzlau in der Uckermark.
Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Neil Hübner. Ich lebe hier in Prenzlau und ich bin die neue Niederdeutsch-Botschafterin in Brandenburg.
So klingt die Kurzvorstellung von Nele Hübner, der ersten Niederdeutsch-Botschafterin von Brandenburg. Im Prenzlauer Rathaus bekam die 21-Jährige ihre offizielle Ernennungsurkunde überreicht. Dazu Tobias Dünow, Staatssekretär im Kulturministerium. Warum eine Niederdeutsch-Botschafterin?
Weil damit deutlich wird, dass das Niederdeutsche oder das Plattdeutsche, das meint ja das Gleiche, keineswegs jetzt irgendwie verstaubt oder von gestern ist, sondern quicklebendig und auch von ganz jungen Menschen wie unserer neuen Botschafterin gepflegt und geliebt und weitergegeben wird.
So wie das auch die ehrenamtliche Botschafterin will. Vor allem bei jungen Leuten möchte Nele Hübner für die Regionalsprache werben. Schon während ihrer Ausbildung hat sie sich für Schulprojekte engagiert. Unter anderem hat sie die immer ausgebuchten Harry Potter Feste auf Platt organisiert. Das uckermärkische Platt hat sie ursprünglich von ihrem Opa gelernt.
Wir haben ganz oft Plattdeutsch geredet, aber dann in der 4. Klasse wurde Unterricht an meiner Grundschule angeboten und den habe ich natürlich wahrgenommen und dadurch hat sich auch meine Leidenschaft zu Plattdeutsch entwickelt und hält bis heute an, wie man sieht.
Im Kulturzentrum Dominikanerkloster beendet die Plattdeutsch-Botschafterin gerade eine Ausbildung zur Bibliothekarin und absolviert eine Zusatzqualifikation Niederdeutsch an der Universität Greifswald. Prenzlaus Bürgermeister Sommer hat ihr übrigens eine unbefristete Festanstellung angeboten, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich beendet, was niemand ernsthaft bezweifelt.
Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos.
So hört sich also die erste Niederdeutsch-Botschafterin Brandenburgs an. Fred Pilaski hat sie getroffen.
Der Stichtag.
Genau heute vor 80 Jahren wurde in Kalifornien der US-amerikanische Sänger John Fogerty geboren. Er hat in seiner Karriere viel Pech gehabt, auch falsche Entscheidungen getroffen. Trotzdem, manche Hits sind bis heute noch weltbekannt. Ralf Götte mit einem Porträt.
Er hat viele Welthits geschrieben, darunter auch einige, mit denen andere Stars sich schmücken. Stammt nicht etwa von Status Quo, sondern aus der Feder von John Fogerty. Die Rocksongs des amerikanischen Sängers und Komponisten sind eingängig und bestechen durch schnörkellose Schlichtheit und Bodenständigkeit.
Aus irgendeinem Grund sind meine Lieder bei Menschen beliebt. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht mal wie. Ich mache es einfach, ganz natürlich. Wenn ich ein Wort finde, das ausdrückt, wofür ich sonst 5 Wörter bräuchte, entscheide ich mich für das eine. Dadurch wird die Aussage stärker.
Fogerty wird im kalifornischen Berkeley geboren. Seine Kindheit ist belastet durch die Alkoholkrankheit seiner Eltern. Schon früh entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die Gitarre.
Meine Mutter kaufte mir dann eine Gitarre mit Nylonsaiten und ich bekam Unterricht in Folklore. Dann kam meine Elektrogitarre. Stecker rein, Edu anschlagen und dann kommt dieser wunderbare Sound.
Zusammen mit Highschool-Freunden und seinem älteren Bruder Tom gründet John Fogerty die Band The Blue Velvets, die sich später in Creedence Clearwater Revival umbenennt und mit der Fogerty seine größten Erfolge feiert. Zwischen 1968 und 1972 bringen die 4 Musiker 7 Alben heraus und verkaufen in dieser Zeit mehr als 100 Millionen Schallplatten. 1972 dann das Aus der Band. Fogerty, der die Songs komponiert und seinen Bruder längst als Sänger abgelöst hat, steht zu sehr im Mittelpunkt. So empfinden es jedenfalls die anderen Bandmitglieder. Mit einem Country-Album startet der so Gescholtene zwar nur ein Jahr später seine Solokarriere, doch die Schatten der Vergangenheit werden übermächtig. Es folgt ein jahrzehntelanger zermürbender Rechtsstreit mit dem ehemaligen Plattenboss. Fortan weigert sich Fogerty, seine alten Hits zu spielen. Er durchlebt längere depressive Phasen, taucht zwischendurch ab und versucht sich dann wieder in einem Comeback. 1991 heiratet er zum zweiten Mal.
Julie hat mich dazu gebracht, mich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Deshalb fühle ich mich jetzt viel besser.
Insgesamt bringt der kalifornische Sänger und Songwriter noch 8 weitere Alben heraus. 2023 gelingt es ihm schließlich, einen Großteil der Rechte an seinen alten Liedern zurückzukaufen. Heute feiert John Fogerty seinen 80. Geburtstag.
Olympische Spiele in Deutschland, die hat es zuletzt 1972 in München gegeben. Jetzt will man es ja wieder versuchen, die Bewerbungsphase läuft. Erst muss man sich aber für einen Standort in Deutschland entscheiden, mit dem man sich dann offiziell beim IOC bewirbt. Ins Rennen gehen Hamburg, München, die Region Rhein-Ruhr und Berlin. Gemeinsam mit 4 anderen Bundesländern. Im Berliner Olympiastadion ist jetzt das Konzept vorgestellt worden, mit dem die Spiele in die Hauptstadt geholt werden sollen. Ann-Christine Schenden berichtet.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte? Unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf. Sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. Mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport. Und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht, genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026. In Berlin gibt es allerdings schon jetzt laute Gegenstimmen. Die Initiative No Olympia plant ein Volksbegehren. Zuletzt zeigten sich die Berlinerinnen und Berliner wenig begeistert von Olympischen Spielen in der Hauptstadt. Der Berliner Senat plant keine eigene Befragung.
So viel also zur Berlins Olympiabewerbung und es geht bei uns sportlich weiter.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jakob Silvester Schmidt. Eintracht Braunschweig spielt auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Der 2:0-Sieg im Hinspiel und ein packendes 2:2 gegen den ersten FC Saarbrücken im Rückspiel mit Verlängerung und roten Karten reicht den Niedersachsen. Mats Nicholson.
Ein aufopferungsvoller Drittligist schießt tatsächlich 2 Tore, bringt sich in die Verlängerung. Am Ende aber setzt sich der Zweitligist durch und hält die Klasse. Eintracht Braunschweig schießt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung durch Michele Sanchez das 1:2. Saarbrücken danach mit weiteren Torchancen brauchte einen weiteren Treffer fürs Elfmeterschießen. Aber dann, ganz kurz vor Schluss, Philipp für Braunschweig ins leere Tor. Brünker und Krüger hatten in der regulären Spielzeit die beiden Tore für Saarbrücken geschossen. Ganz, ganz bitter. Denn Saarbrücken, der Drittligist, kämpfte wirklich aufopferungsvoll, spielte dann auch in der Verlängerung noch mutig mit, versuchte alles, sogar in Unterzahl, weil Rizzuto die gelb-rote Karte sah, aber es am Ende reichte es nicht. Eintracht Braunschweig bleibt Zweitligist. Für den ersten FC Saarbrücken geht's in der dritten Liga weiter.
Ja, wir bleiben erstmal beim Fußball, denn da ist wieder einiges in Sachen Trainerkarussell los. Sandro Wagner wird Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg. Das bestätigte der Club bereits der deutschen Presseagentur. Der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte Ende April angekündigt, den DFB nach dem Final Four der Nations League im Juni zu verlassen. Nun ist also klar, wo es den 37-Jährigen hinziehen wird. Und auch bei Werder Bremen ist einiges los. Werder hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Ole Werner getrennt. Erst am Montag hatte der Verein mitgeteilt, dass Werner seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Jetzt zieht der Verein also direkt die Reißleine und hat laut Geschäftsführer Clemens Fritz auch schon klare Vorstellungen für die Nachfolge.
Die Liste ist schon runtergebrochen. Es stehen nicht mehr so viele Kandidaten drauf. Kann man zu 2 Kandidaten Kreis sagen. Aber ich sage ja, die Liste ist sehr, sehr klein und ja, da will ich auch ganz, ganz offen sein. Unser Ziel ist es schon, dass wir in dieser Woche noch den neuen Trainer bekannt geben werden.
Zuversichtliche Worte von Clemens Fritz. Einen souveränen Sieg hat Tennisprofi Alexander Zverev bei den French Open eingefahren. In der ersten Runde des Grand Slam Turniers in Paris bezwang der Hamburger den US-Amerikaner Lerner Chen. Guido Ringel berichtet.
Kein Hurricane an einem windigen Tag in Paris. Alexander Zverev ist jetzt nicht durch sein Match gefegt gegen Lerner Chen, aber ein blitzsauberer Sieg war es doch. 3 Sätze, rund 2 Stunden. Der Hamburger hatte alles im Griff und zeigte sich nach seiner Krankheit zuletzt jetzt fit und konzentriert.
So ein Magen-Darm-Virus dauert halt nicht lange. Das ist halt
das Glück dabei. Und ich fühle mich okay. Habe auch heute, fand ich, ein relativ gutes Match gespielt und bin auch bereit für was jetzt noch kommt.
Mindestens das Match in der zweiten Runde, denn gegen Lerner Tien aus den USA hat Zverev in diesem Jahr zwar schon mal verloren. Der erst 19-Jährige hat was drauf, konnte das in Acapulco zeigen, auf Hartplatz. Auf dem Sand von Paris aber, wo es Ruhe und Konstanz braucht, da war Zverev der Stärkere. Mit solidem und druckvollem Grundlinienspiel konnte die Nummer 3 der Welt der Favoritenrolle gerecht werden und den Sprung in die nächste Runde schon fast locker meistern. Und auch deswegen das breite Grinsen und Lächeln beim Siegerinterview auf dem Platz. Alexander Zverev scheint sich von einer bislang wackeligen Saison hier in Paris nicht beunruhigen zu lassen. Gar nicht nach Lachen zumute war Maximilian Marterer. Ewig lange gekämpft im Match gegen den Australier Walton und doch das Aus nach 5 Sätzen. Von einst 9 gestarteten Deutschen sind jetzt also nur noch 3. In der nächsten Runde.
Zum Schluss noch der Blick auf die Basketball-Playoffs. Dort steht Heidelberg erstmals seit 50 Jahren im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Heidelberg setzte sich in der Best-of-5-Serie mit 3:1 gegen Chemnitz durch. Jetzt wartet Titelverteidiger FC Bayern München. Zwischen den Würzburg Baskets und den Löwen Braunschweig kommt es dagegen zum 5. und entscheidenden Spiel. Es wird am Donnerstag stattfinden. Im Halbfinale wartet dann auf den Gewinner Ulm.
Das war der Sport mit Jakob Silvester Schmidt.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Tausende Menschen haben im Gazastreifen ein Verteilzentrum der Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation gestürmt. Bei dem Vorfall in Rafah im Süden des Gazastreifens war die Menschenmenge offenbar so groß, dass sich die Mitarbeiter der Hilfsorganisation zurückzogen. Als dann noch ein israelischer Panzer sowie ein Hubschrauber auftauchten und Schüsse zu hören waren, brach Panik aus. Die Organisation macht die islamistische Hamas für das Chaos verantwortlich. Sie hatte demnach mehrere Stunden lang die Hilfstransporte blockiert. Bundesgesundheitsministerin Warken hat ihren Vorschlag verteidigt, dass Patienten bei Beschwerden künftig immer erst zum Hausarzt gehen sollen. Es sei dafür gesorgt, dass die Hausärzte dadurch nicht überlastet werden, sagte die CDU-Politikerin in den Tagesthemen.
Wir haben zu unserem Vorschlag ein sehr gutes Feedback bekommen, auch gerade der Ärztinnen und Ärzte. Sie wollen das gemeinsam mit uns umsetzen. Das wollen wir jetzt auch sehr schnell angehen. Natürlich ist es komplex, wird auch ein wenig dauern. Wir wollen es aber schnell umsetzen. Und natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
So Bundesgesundheitsministerin Warken. Der Autofahrer, der sein Fahrzeug in Liverpool in eine Menschenmenge gesteuert hat, stand vermutlich unter Drogen. Das hat die Polizei am Nachmittag bekannt gegeben. Aus London Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen.
Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende, Teilnehmende von Austauschprogrammen und Au-pairs offenbar stärker überprüfen. Medienberichten zufolge sind US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen worden, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen und einzelne Gewitter bei Tiefstwerten von 15 bis 8 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad, am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken bei 16 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Nichts Nennenswertes los auf den Straßen. Es gibt keine Meldung. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Reza Waffer. Hallo. Ein verschwenderischer Umgang mit Milliardenkrediten, davor warnt der Bundesrechnungshof. Konkret warnt der Bundesrechnungshof davor, dass unbedacht mit Geld beim Ausbau der Bundeswehr umgegangen werden könnte. Der Bericht, der kommt vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr künftig nahezu unbegrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, hatte der Kanzler ja angekündigt. Was ist in dem Bericht? Was steht da? Und warum ist er jetzt vorgelegt worden? Dazu Sebastian Tittelbach.
Der Grund, weshalb der Bundesrechnungshof seinen Sonderbericht geschrieben hat, liegt 2 Monate zurück. Noch vor Beginn seiner Kanzlerschaft kündigte Friedrich Merz an, dass der Bund die Verteidigungsausgaben massiv aufstocken werde.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Für die einen war das der Bruch eines Wahlversprechens, für andere ist es eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Für den Bundesrechnungshof war diese Ankündigung von Merz ein Alarmsignal. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller bringt es auf den Punkt. Aus whatever it takes darf nicht Geld spielt keine Rolle werden.
Der neue finanzielle Spielraum ist eine Chance und zugleich eine Verpflichtung. Und es sei ausdrücklich hervorgehoben, die Lockerung der Schuldenregel hat ihren Preis. Schulden kosten nämlich Zinsen.
Whatever it takes bedeutet im Klartext, durch die geänderte Schuldenregel kann der Bund jetzt dauerhaft und unbegrenzt Kredite für die Verteidigung aufnehmen. Nun warnt der Bundesrechnungshof, wenn einer Organisation plötzlich deutlich mehr Geld zur Verfügung stehe, steige das Risiko für unwirtschaftliches Handeln, besonders unter Zeitdruck. Und gerade der Bundeswehr sei es in der Vergangenheit oft nicht gelungen, Geld zielgerichtet zu verwenden.
Wir können den oft unwirtschaftlichen Umgang mit finanziellen Mitteln belegen mit unseren Prüfungserkenntnissen. Jetzt ist die Bundeswehr mit erheblich mehr finanziellen Mitteln ausgestattet. Umso mehr ist sie in der Pflicht, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen und die Wirkung der Verteidigungsausgaben spürbar zu erhöhen.
Ein Beispiel, wo das nicht geklappt hat. Gerade erst fiel die Bundeswehr damit auf, dass sie für mehr als 3 Millionen Euro 3D-Drucker angeschafft hat, um Ersatzteile selbst zu produzieren, was offenbar aber kaum genutzt werde. Der Rechnungshof empfiehlt, dass es bei der Beschaffung eine Balance geben müsse zwischen Zeit, Kosten und Qualität und es brauche wirksame Kontrollen. Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Thomas Röwekamp, CDU, warnt vor dem Irrtum, allein mit Geld die Probleme der Bundeswehr lösen zu können.
Und mit Geld kann man einen Krieg nicht gewinnen und Geld schreckt auch nicht ab. Und deswegen müssen wir über militärische Fähigkeiten reden und über den notwendigen Beitrag Deutschlands auch zur Bündnisverteidigung in der NATO. Das sind die Themen, über die wir in den nächsten Jahren in diesen geänderten Haushaltsbedingungen miteinander diskutieren müssen.
Auch nach Einschätzung der Rechnungsprüfer ist es mit Geld allein nicht getan. Die Bundeswehr müsse sich gleichzeitig organisatorisch und personell verändern. Die Soldaten würden immer älter, seien mit zu vielen Verwaltungsaufgaben beschäftigt. Es brauche mehr Truppe und jüngere Zeitsoldaten, sagt Kai Scheller.
Die gleiche Entschlossenheit wie bei der Finanzierung der Verteidigungsausgaben ist jetzt nötig bei der Neuausrichtung der Organisation und der Personalstruktur der Bundeswehr. Auch hier muss umgesteuert werden.
Fazit des Berichts: Es werde dauern und es werde anstrengend, bis die Bundeswehr fit für ihren Kernauftrag sei.
Wirtschaft.
Deepfakes durch KI. Desinformationskampagnen im Netz. Das alles kann einen Angriff auf die Wirtschaft und die Demokratie darstellen. Und genau darum geht es auch auf der Republika in Berlin, einer Konferenz rund um digitale Themen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vor allem um die Frage, wie können diese digitalen Angriffe abgewehrt werden? Stefan Auschwart berichtet von der Republika.
Auf der Plattform X von Elon Musk kursieren schon die Fake News. Angeblich würden KI-generierte Bilder des syrischen Helfers verbreitet, der am Hamburger Bahnhof eine Messerangreiferin gestoppt hatte. Das Netz als Ort der Desinformation, digitaler Kriegsschauplatz, sind auch Spielewelten von Rechtsextremen unterwandert, sagt Matthias Haider vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena auf der Digitalmesse. Republika.
Wir sehen das, dass sie einfach zusammenkommen in privaten Discord-Servern, Kommunikationsplattformen, dass sie in diesen Gaming-Räumen immer wieder angreifen. Also vor allem nicht weiße Menschen, nicht männliche Menschen sind stark betroffen von rechtsextremer Gewalt im Gaming, was getan werden kann. Da ist die Gaming-Community selbst sehr, sehr wichtig.
Die Community hilft sich selbst, denn die Plattformbetreiber sind halbherzig. Es waren die Nutzer, die bis gestern Mark Zuckerbergs Datenhunger widersprechen mussten. Er will seine KI mit Daten von Facebook und Instagram trainieren. Die US-Tech-Unternehmen nutzen ihre Marktmacht. Regulierungsbehörden laufen hinterher. Gerichtsverfahren dauern lange. Man müsse vor die Welle kommen, sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider.
Technische Entwicklungen fallen nicht vom Himmel. Die kann man vorhersehen, nennt sich dann Strategic Foresight. Das müssen wir viel mehr ausprobieren, um dann zu agieren, um zu sagen, folgende Bedingungen müssen eingehalten werden, damit hier datenschutzkonform gehandelt werden kann.
Geschwindigkeit, ein wichtiges Thema bei der Regulierung von Internetplattformen. Bislang setzen die Tech-Konzerne darauf, dass sie Fakten schaffen und auf Gerichtsprozesse die Grenzen setzen, die Jahre dauern. Welche Daumenschrauben haben Regulierungsbehörden? Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, sagt:
Also die richtigen Daumenschrauben sind aus meiner Sicht nicht Geldbußen. Wichtig ist, dass Sie als Behörde dafür Sorge tragen, dass Sie Verhalten ändern, sodass Wettbewerber auf diesen Markt kommen können, damit hier andere eine Chance haben. Also wir brauchen hier viel mehr Europa. Wir brauchen eigene Cloud-Systeme. Ja. Das alles ist das A und O, wenn wir hier souverän werden und wenn wir Wettbewerb haben wollen.
Der neue Digitalminister Carsten Wildberger, CDU, versprach eine Verwaltung 2.0.
Dazu schaffen wir den sogenannten Deutschland-Stack. Eine einheitliche IT-Infrastruktur, Architektur mit Basiskomponenten wie Cloud und IT-Diensten und klar definierten Schnittstellen, auch auf der Basis von Open Source. Zum digitalen Staat gehört zum Beispiel auch, dass jeder Mensch eine digitale Identität erhält, eine digitale Wallet, eine für alles, vom Personalausweis über den Führerschein bis zur Fahrkarte. Ein weiterer Bereich, in dem wir uns dringend in ganz Europa souverän aufstellen müssen, ist das digitale Bezahlen.
Der Bezahldienst PayPal wurde von Peter Thiel gegründet, der in sogenannte Freedom Cities investiert, eine Art regulierungsfreies Utopia für Superreiche. Er verkauft auch die Überwachungssoftware Palantir. Die spielerische Antwort der Republika: ein recycelter Roboter, der mit lokaler KI betrieben wird.
Wenn es um Erfindungen geht, haben Kinder und Jugendliche oft tolle Ideen. Zum Beispiel eine Waschmaschine für unterwegs. Die haben Zehntklässler in Oberbayern entwickelt. Genauer der Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell bei München. Sie sind damit als eine der besten Schülerfirmen Bayerns ausgezeichnet worden. Und jetzt bereiten sie sich auf den nächsten Wettbewerb vor. Sie wollen Deutschlands beste Schülerfirma werden. Darius Movedalien.
In einem Klassenzimmer an der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell geht es ganz schön zu. Jungen und Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sitzen in Kleingruppen zusammen. Sie sind in Ressorts wie Marketing oder Finanzen aufgeteilt. Manche arbeiten am Laptop, in der hinteren Ecke des Raumes wird fleißig genäht. Aber am Anfang war erstmal nur eine Idee, erinnert sich Laura.
Wir haben uns erstmal zusammengesetzt als Gruppe und überlegt, was denn so alltägliche Probleme sind, die wir immer haben. Da kamen wir auf die Idee, es ist doch immer schwierig, seine Wäsche auf Reisen zu waschen. Muss man sie immer in irgendeinem dreckigen Waschbecken waschen und dann hat man nasse Hände und dann ist alles irgendwann nass und dreckig. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir einen Waschbeutel machen, in dem man praktisch und sauber seine Wäsche waschen kann.
Entstanden ist der sogenannte Washbag, eine kleine selbstgenähte Tasche. Sie schaut ähnlich aus wie ein wasserdichter Packsack, wie man ihn zum Beispiel vom Kanufahren kennt. Dazu kommt ein Materialbeutel mit natürlich abbaubarer Kernseife und Lufferschwämmen aus Kürbisgurke. Laura, stellvertretender Vorstand von Combo, sie erklärt:
Der Washbag funktioniert so, dass man ein dreckiges Kleidungsstück in den Beutel reinschmeißt, dazu die Luffa-Gurkenschwämme, gut, die ein bisschen Reibung erzeugen, dann von der Sonettseife, die wir mit dazugeben, ein bisschen was abraspelt und dann den Beutel so halb voll mit Wasser macht, ihn dann zufaltet, zuklipst und dann schüttelt, reibt, knetet, bis man das Gefühl hat, die Wäsche ist sauber.
Die Waschtasche für unterwegs haben die Zehntklässler zwar nicht erfunden, aber sie haben das Produkt nachhaltig gemacht. Sie nutzen Stoffreste aus Produktionsabfällen eines Outdoor-Herstellers. Außerdem wissen sie sich zu präsentieren. Lehrerin Katja Trostet-Zingone jedenfalls sieht das Projekt rundum positiv.
Es ist ja auch ihre Geschäftsidee, die sie entwickelt haben. Es ist keine Vorgabe, sondern sie entwickeln die wirklich aus dem Team heraus. Und man merkt, dass sie darin aufgehen und dann selbst motiviert auch arbeiten und Aufgaben stellen. Und das ist, denke ich, mehr kann man gar nicht wollen als Lehrkraft.
Momentan bereiten sich die 15- und 16-Jährigen auf den Bundeswettbewerb in Köln Anfang Juni vor. Dort wollen sie mit ihrem Washbag zur besten Schülerfirma Deutschlands gekürt werden. Die Waschtasche kann man übrigens schon kaufen, aber nur auf den Schulmärkten. Vielleicht gibt es aber deine Waschmaschine für unterwegs, wie sie es nennen, ja auch irgendwann im Handel.
Die ARD-Infonacht.
Bis zu 30 Kilo Plastikmüll produziert jeder von uns in Deutschland im Jahr. Tendenz steigend. Das meiste davon ist Verpackungsmüll. Der landet oft schon nach einmaliger Benutzung im Abfall und in Müllverbrennungsanlagen. Bei diesem Strom- und Wärmeerzeugen gilt das Verbrennen von Plastik offiziell als Recycling. Wirklich wieder als neue Plastikprodukte nutzbar gemacht, davon aber eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Ein Startup will das ändern. Es ist dafür eigens von Konstanz nach Leipzig gezogen und hat jetzt sein Konzept vorgestellt. Ralf Geißler.
Timo Witt verspricht Plastik ohne schlechtes Gewissen. Daran forscht der 37-Jährige seit Jahren. Nun soll der Traum durch seine Firma Evoloop Wirklichkeit werden.
Der Teil, der heute schlecht oder gar nicht recycelt werden kann, also der eigentlich heute in der Verbrennung landet, das ist unser Rohstoff. Mit dem starten wir, um dieses Plastikproblem genau an der Wurzel anzupacken.
Dafür geht Witts Firma neue Wege. Bisher wird Plastik beim Recycling geschmolzen und zu neuen Produkten gegossen. Doch mit jeder Runde sinkt die Qualität, das Material wird milchig grau. Evoloop will Plastik deshalb nicht mehr einschmelzen, sondern es chemisch recyceln, die Moleküle aufbrechen.
Ein Kunststoff, das sind ja ganz lange Molekülketten, das kann man sich ein bisschen wie lange Haare vorstellen. Und dadurch, dass diese Haare dann häufig auch so ein Knäuel bilden, sind die dann ja richtig verworren. Und was wir machen, genau dasselbe, wie was man beim Haar machen würde, wir nehmen eine Schere, wir schneiden diese Haare durch, haben dann kurze Fragmente. Und diese Bruchstücke, die können wir dann im nächsten Schritt zusammensetzen, um dann neue Molekülketten, neue Polymerketten zu erhalten.
Beim Recycling entsteht so ein neuer Kunststoff, den die Forscher Evomer nennen. Aus dem, sagt Timo Witt, könne man Verpackungen machen, Parkbänke oder Babyschnuller. Das Beste aber, das Material baue sich unter bestimmten Umwelteinflüssen nach ein paar Jahren ab. Das Mikroplastikproblem löse man quasi gleich mit. Klingt ambitioniert. Tatsächlich muss die Firma aber noch beweisen, dass sie aus ihren Laborerfolgen ein Geschäftsmodell machen kann. Das Witt mit seinen Kollegen zur Firmengründung nach Leipzig gezogen ist, nennt Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemko einen großen Erfolg.
Wir alle wissen, dass die Chemieindustrie unter einem ganz besonderen Druck steht. Wir alle sehen, was bei Dow Chemical momentan passiert. Wie geht es weiter mit der Chemie in Deutschland? Und wenn es da neue, kluge Konzepte gibt, dann kann das eine ganz neue Möglichkeit der wirtschaftlichen Wertschöpfung neue Industrien sein.
Evoloop hat sich vor allem aus einem Grund für Leipzig entschieden. Hier ist die mitteldeutsche Chemieregion nicht weit. In der entsteht das mit Kohlemilliarden geförderte Großforschungszentrum für die Transformation der Chemie, kurz CTC. Dessen Direktor Peter Seeberger hat Evoloop überzeugt, als erstes Start-up des CTC nach Sachsen zu kommen. Weitere sollen folgen.
Wir sprechen mit einer Reihe von kleinen und größeren Firmen. Eine Herausforderung für uns ist momentan der Platz für diese Firmen. Denn wenn es Chemiefirmen sind, dann brauchen die auch Laborplatz. Und Laborplatz ist eben teuer und ist rar gesät.
Evoloop ist in der Leipziger Bio-City untergekommen. Das Recycling im Industriemaßstab soll aber außerhalb der Großstadt angesiedelt werden. Wo ist noch offen? Mitgründer Timo Witt hofft, 2030 werde man zehntausende Tonnen des neuen Kunststoffs aus recyceltem Plastik herstellen.
Zwei Kriege beschäftigen Europa und Deutschland damit auch im Moment in der Ukraine und in Gaza. Welche Rolle sollte Deutschland einnehmen? Was kann die Regierung tun? Was muss sie tun und was vielleicht nicht mehr? Darum ging es auf dem WDR-Europa-Forum mit Außenminister Johann Wadephul in Berlin. Julian Noten berichtet.
Die beiden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen müssen enden. Dafür hat sich Außenminister Johann Wadephul bei seinem Interview beim WDR-Europa-Forum ausgesprochen und unterstrich damit noch einmal das, was Bundeskanzler Merz am Montag bei der Diskussionsveranstaltung gesagt hatte. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg begrüßte auch Außenminister Wadephul die von Merz verkündete Aufhebung einer Reichweitenbegrenzung für gelieferte Waffen.
Wir müssen einfach eine Situation herbeiführen, wo die Ukraine nicht ständig mit mindestens einem Arm, der gefesselt auf dem Rücken ist, sich verteidigen muss gegen ja nach wie vor den völlig ungerechtfertigten, andauernden Angriff Russlands. Und deswegen ist diese Maßnahme richtig.
Gleichzeitig wolle man auch weitere Schritte ergreifen, um für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sorgen, sagte Wadefuhl vor einem bis auf dem letzten Platz gefüllten Publikum.
Das 18. Sanktionspaket wird vorbereitet, was in der Tat darauf abzielt, dass es Russland wirtschaftlich wehtun soll, um es zu motivieren, sich anders zu verhalten. Aber es wird nicht vermeidbar sein, dass es auch uns wehtut. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden, sondern wir meinen es wirklich ernst mit einer Motivation, mit einem Druck auch auf Russland, dass wir hier endlich zu Friedensverhandlungen kommen.
Neben dem Ukraine-Krieg äußerte sich Außenminister Wadefuhl auch zum Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Bundeskanzler Merz hatte am Montag beim WDR-Europa-Forum seine Kritik am Vorgehen der israelischen Armee verschärft. Auch Außenminister Wadefuhl sprach von einer unerträglichen Situation. Vor seiner USA-Reise wolle Wadefuhl noch seinen israelischen Amtskollegen anrufen und erneut Kritik äußern.
Wir stehen zum Staat Israel. Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Aber wir stehen auch zu den Menschen im Gazastreifen. Es sind Menschen und vor dem lieben Gott sind übrigens alle gleich und alle haben das gleiche Recht, ernährt zu werden, Medikamente zu bekommen und dass wir uns um sie kümmern und das machen wir.
Auch in den weiteren Diskussionsrunden war die verschärfte Haltung der Bundesregierung zum israelischen Vorgehen Thema. Nach Merz und Wadefuhl sprach auch der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch von einem Völkerrechtsbruch.
Erstmal ist es, glaube ich, zentral, dass wir hier eine völkerrechtswidrige Aktion erleben, die immer weiter eskaliert. Ich glaube, wir müssen jetzt alles tun, damit dieses gestoppt wird.
Immer wieder gab es auch Applaus für solche Positionierungen, auch beim Thema Waffenlieferungen. Bundestagsmitglied Ricarda Lang von den Grünen forderte etwa ein Ende der Lieferungen an Israel.
Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen und hat dabei auch unsere Unterstützung. Aber mittlerweile werden diese Waffen nicht mehr nur zur Verteidigung genutzt, sondern sie werden auch zu völkerrechtswidrigen Angriffen genutzt und sie werden parallel zum Aushungern einer Zivilbevölkerung genutzt. Und deshalb finde ich sie im Moment nicht mehr richtig, die Waffenlieferung an Israel.
Sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang. Über die Diskussion im Europaforum war das Julian Noten. Kultur. Wenn es um Museen und historische Forschung geht, dann spielt die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz in der Champions League. Sie bewahrt nicht nur Teile unseres kulturellen Erbes, sondern auch anderer Kulturen. So gehört etwa die Museumsinsel in Berlin zu ihrem Reich. 17 Jahre lang war Hermann Parzinger Präsident der Stiftung. Jetzt gibt er seinen Posten ab und wird von der Kunsthistorikerin Marion Ackermann abgelöst. In der Hauptstadt ist Parzinger jetzt mit einem Festakt verabschiedet worden.
Man kann ja ein quasi royales Amt, wie das des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, man kann es ausfüllen, man kann es erfüllen, man kann es auch übererfüllen. Sie aber, Herr Parzinger, Sie haben es zur Fülle an sich gemacht.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei der feierlichen Verabschiedung von Hermann Parzinger nach 17 Amtsjahren.
Sie waren nicht nur der Präsident der SPK. Sie waren über zwei Jahrzehnte eine Konstante dieser Institution, ihr Richtung und Impulsgeber. Sie waren und sind ein großer Vitalist.
Hermann Parzinger brachte den schwerfälligen Tanker Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Laufen, wenn auch mit vielen Mühen und Kompromissen. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Rückgabe und Reform. Dazu Hermann Parzinger im Gespräch.
Und natürlich war für mich ganz, ganz wichtig die Reform der Stiftung, die wir zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben, der Beginn einer Strategie für die gesamte Stiftung.
Ein Wissenschaftsgutachten hatte 2020 die Zerschlagung der Stiftung vorgeschlagen, der so höchst unterschiedlichen Einrichtungen angehören wie die staatlichen Museen oder die Staatsbibliothek. Stattdessen setzte Hermann Parzinger als Kompromiss eine größere Eigenständigkeit der Institutionen durch.
Das zweite ist das Humboldt-Forum. Als ich anfing, standen noch die Reste des Palastes der Republik. Das muss ich mal klar machen.
Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss sowie das wiederaufgebaute neue Museum, wo heute die Feier stattfinden konnte, und die James-Simon-Galerie wurden in seiner Amtszeit fertiggestellt. Als wichtigstes Vorhaben entsteht derzeit als Neubau das Museum der Moderne, ein Bau, der von der Stiftung in dieser Form nie gewollt war. Hier konnte sich Parzinger aber nicht gegen die Politik, gegen Kulturstaatsministerin Monika Grütters durchsetzen. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Zu einer der wichtigsten Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit.
Und dass wir jetzt doch aber mit Rückgaben, mit Kooperationen, aber vor allem doch so viel an Zusammenarbeit im globalen Süden in Gang gebracht haben, dass sich der Charakter der Museen tiefgreifend verändert hat, das finde ich einfach gut. Und solche Dinge, das ist mir einfach wichtig und da bin ich glücklich, dass wir das so vorangebracht haben.
Man reagierte erst langsam und mit Verspätung, dann aber doch sehr entschieden mit der Rückgabe der prächtigen Benin-Bronzen. Oftmals lautlos und somit vorbildlich agierte die Stiftung beim Thema Rückgabe von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes. Marion Ackermann wird es daher in vielem leichter haben, erbt dennoch auch einige Problembaustellen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar äußerte seine Erwartungen an sie.
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Kreativität und Durchsetzungskraft, die werden Sie hier brauchen, werden die SPK in eine gute Zukunft führen, da bin ich mir sicher. Und Sie auch. Das wird in den nächsten Jahren vielleicht wichtiger als in den vergangenen, international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen.
Mehr Sichtbarkeit scheiterte in der Vergangenheit oft auch an der strukturellen Unterfinanzierung der Stiftung. Aber nicht nur. Es braucht auch neue Ideen. Hier ist dann die Kunsthistorikerin und erfolgreiche Ausstellungsmacherin Marion Ackermann vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort angekommen.
In Berlin ist der langjährige Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verabschiedet worden. Thomas Fitzel ist für uns mit dabei gewesen.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz heute und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen. Denn gerade erst hatte Merz klargestellt, dass es für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkungen mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie, findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst, aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Ganz anders sieht das die Welt. Die Zeitung kommentiert, der Ankündigung müssen jetzt auch Taten folgen. Nur dann gehen sie weit genug.
Nun wäre es zusätzlich noch notwendig, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefert. Weil die Aufhebung der Einsatzbeschränkungen wenig nützt, wenn die Ukraine nur über ein kleines Arsenal an westlichen Waffen verfügt, die den russischen Rückraum überhaupt erreichen können. Politisch sendet die Entscheidung von Merz ein wichtiges Signal an Russland. Es macht nämlich klar, dass russische Eskalationen nicht unbeantwortet bleiben. Und Stärke ist nun mal die einzige Sprache, die Russlands Diktator versteht.
Von der Außen- zur Innenpolitik. Eines der größten Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war die Migrationspolitik. Im Kabinett soll jetzt zum ersten Mal über zentrale Beschlüsse beraten werden. Und zwar geht es um zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt. Der Familiennachzug zum Beispiel für Bürgerkriegsflüchtlinge soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Außerdem soll die sogenannte Turbo-Einbürgerung wieder abgeschafft werden. Überfällig und gerechtfertigt findet das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Wer Zurückweisungen, Abschiebungen und die Unterbindung des Familiennachzugs für Flüchtlinge für grausam hält, der sollte dafür zunächst diejenigen verantwortlich machen, welche die Ursachen für diese Maßnahmen geschaffen haben. Diejenigen also, die wider deutsche Interessen und den Geist deutschen und europäischen Rechts jahrelang eine globale Einladungspolitik betrieben haben. Die neue Koalition, immerhin teilidentisch mit der alten, hat dagegen schnell wichtige Zeichen gesetzt. Es war klar, dass das verteufelt werden würde. Aber was soll an einer Rückkehr zur Normalität falsch sein? Es werden keine Familien auseinandergerissen, es wird nicht inhuman gehandelt, sondern versucht, die Ausnutzung unseres Systems zu stoppen.
Unsere Gastkommentatorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin, ist allerdings skeptisch, ob Dobrindts Vorschläge auch den Praxistest bestehen.
Gelingt diesem Mann die Wende in der Migrationspolitik? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus. Keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt als Innenminister gab Alexander Dobrindt eine klare Anweisung. Die Bundespolizei soll sogenannten Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsländern künftig die Einreise verweigern können. Ein deutlicher Bruch mit dem Kurs der Ära Merkel. Doch der Realitätstest kam schnell. Noch immer kommen viele Migranten über die Grenze. Oft reicht es aus, das Wort Asyl sagen zu können. Trotzdem ist die Botschaft klar. Dobrindt macht die innere Sicherheit zur Priorität. Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus soll für 2 Jahre gestoppt werden. Und die sogenannte Turbo-Einbürgerung wird wieder abgeschafft. 2 Maßnahmen, die vor allem eines zeigen: einen Kurswechsel. Doch ob das reicht für eine echte Wende in der Migrationspolitik, das wird sich zeigen. An der Grenze und im Alltag.
Die Meinung von Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung war das. Und das waren auch die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Mareike Markusch. Das war die ARD-Infonacht bis hierher. Mein Name ist Reza Waffer. Gleich geht's mit einem sehr charmanten Kollegen weiter. Milad Kupay, der sitzt auch schon und wartet. Hallo Milad.
Ach, Reza, so lieb von dir. Ich danke dir. Ja, ich darf noch bis 6 Uhr und du hast jetzt Feierabend, richtig?
Ich habe Feierabend. Ich wünsche dir und Ihnen zu Hause, unterwegs, wo auch immer, eine schöne Nacht mit Milad. Ich sag schon mal tschüss, Milad. Viel Spaß.
Danke dir. Mach's gut.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Zelensky heute in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gasts wurde allerdings nicht genannt. Ute Zill, RBB 24.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Für die Berliner Polizei ist der Besuch ein Großeinsatz. Scharfschützen der Spezialeinheiten werden üblicherweise ebenso postiert wie die Wasserschutzpolizei mit Booten auf der Spree und Hundestaffeln für die Suche nach Sprengstoff. Im Regierungsviertel gibt es Absperrungen. Autofahrer sollten den Bereich meiden. Auch wer mit der S-Bahn unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Bahnen fahren zeitweise in größeren Abständen als normal.
Außenminister Wadefuhl ist heute auf Antrittsbesuch in Washington. Mit seinem US-Kollegen Rubio will er über die weitere Unterstützung der Ukraine sprechen und die Lage im Nahen Osten. Aus Washington, Björn Dahke.
Wadefuhls Mission bei dieser Reise: die USA an Bord behalten bei der Unterstützung der Ukraine. Der Außenminister hofft, dass er im US-Kongress Verbündete findet für weitere Sanktionen. Wadefuhl betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadefuhl betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat die Olympia-Bewerbung Berlins gegen Kritik verteidigt. Die Olympischen Spiele hätten für die Stadt durchaus auch eine nachhaltige Wirkung. Das sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Auch der Breitensport profitiere von der Bewerbung. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Der Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei dauert auch heute noch weiter an. Zu dem Streik hatte gestern Abend die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten aufgerufen. Angesichts der stockenden Tarifverhandlungen droht die Gewerkschaft mit weiteren Aktionen. Die Radeberger Gruppe hatte vorgeschlagen, die Löhne in diesem Jahr um 2,2% und im kommenden Jahr um 2,0% zu erhöhen. Der Gewerkschaft reicht das nicht aus. Der ADAC rechnet am kommenden Himmelfahrtswochenende mit Staus auf zahlreichen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag